und ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu der Session Versionsverwaltung heute. Versionsverwaltung ist eine recht wichtige Sache und jeder sollte das eigentlich tun. Ich tue es mittlerweile auch alles, was nicht gerade ein großes Skript wird. Das habe ich noch ohne Versionsverwaltung, aber ansonsten verwalte ich alles, also Arbeiten wie Schreiber oder irgendwas. Und für Software, für die Entwicklung von Software ist natürlich auch Bugtracking sehr wichtig. Und dazu haben wir unseren ersten Vortrag. Der erste Vortrag wird eben um Subversion zusammen mit dem Bugtracker Track von diesem handeln. Und ich freue mich eigentlich auf den Vortrag von Alexander Reichlich.
Okay. Damit möchte ich übergeben. Vielen Dank dafür, dass Sie gekommen sind und dass ich hier sprechen darf. Ich bin wirklich überrascht, dass so viele zu diesem Vortrag gekommen sind. Damit hätte ich jetzt erstmal nicht gerechnet. Ich muss auch gleich eine kleine Einschränkung machen. Es ist durchaus möglich, dass Sie am Ende des Vortrags viele, viele Fragen zu irgendwelchen Details von Track haben werden, die ich unter Umständen nicht werde beantworten können, weil ich selbst weder ein Track-Entwickler noch ein Subversion-Entwickler noch irgendwie auch nur im Rande bei diesen Projekten involviert bin. Ich halte diesen Vortrag, weil wir bei unserer Arbeitsgruppe an der Uni Hildesheim irgendwann mal die Notwendigkeit sahen, sowas einzuführen, uns verschiedene Systeme angeguckt haben und dann eben bei Track und Subversion hängen geblieben sind. Und möchte jetzt so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was sich da bewährt hat, ein paar Tipps geben und dann wollen wir mal weiterschauen. Als Gliederung habe ich mir erstmal gedacht, natürlich erstmal so ein bisschen Einführung und Motivation machen, warum wir überhaupt sowas brauchen. Dann so kurz den Lösungsansatz vorstellen, relativ kurz auf Subversion eingehen, dann zum eigentlichen Thema kommen, zu Track, wie man das dann installiert, wie man sich so ein Projekt zusammenstellt und wie man es dann benutzen kann. Das werde ich dann versuchen, hier direkt auf dem Rechner auszuführen, damit Sie das dann gleich direkt sehen können und nicht dann irgendwie komische Screenshots sehen. Dann wären wir im Prinzip auch schon fertig. Ich fasse zusammen und Sie können mir Fragen stellen. So, dann fangen wir an. Einführung. Erstmal so als kurze Zwischenfrage. Wenn Sie jetzt irgendwie in Ihrem Softwareprojekt oder sowas eine tolle Idee haben, was Sie mal machen sollten oder irgendwie einen Fehler gemeldet bekommen, was machen Sie denn dann so alles? Okay, er behebt die Fehler direkt. Das ist lobenswert. Irgendwie unpraktisch, wenn man gerade unter der Dusche eine tolle Idee bekommt oder irgendwie gerade im Omnibus auf dem Weg zum Chemnitzer Linux-Tag sitzt. Das ist irgendwie so die erste Idee. Wir merken uns den Fehler und versuchen ihn dann alsbald zu beheben. Sollten Sie zu denjenigen Menschen gehören, die wirklich nie etwas vergessen, beneide ich Sie und beglückwünsche ich Sie. Klappt bei uns nicht gut. So irgendwie so Schmierzettel und dann auf den Schreibtisch tun, ist auch ein sehr beliebtes Verfahren. Oder irgendwie Post-it-Zettel neben den Monitor zu kleben. Und wenn man halt so viele Fehler hat, dann kauft man sich halt einen größeren Monitor. Das kann man auch machen. Das alles setzt irgendwie voraus, dass man entweder niemals etwas vergisst oder eine Putzkraft hat, die niemals irgendwie aufräumt. Ein Kollege hat auch mal festgestellt, dass Post-it-Zettel, wenn man sie mehr als 4 Jahre lang an einer Stelle kleben lässt, auch irgendwann an Klebekraft verlieren, auf den Boden fallen und dann natürlich auch von der Putzkraft entsorgt werden dürfen, die nur die Anweisung hat, die Schreibtische in Ruhe zu lassen. Selbst wenn das irgendwie, wenn man alleine an einem Projekt arbeitet, unter Umständen halbwegs funktioniert, spätestens wenn ich irgendwie mit anderen arbeiten will, ist das dann blöd. Okay. Das sind irgendwie andere Ideen, wie man sowas machen könnte. Das, was irgendwie häufig gesagt wird, ist dann, hey, kein Problem, dafür gibt es ja E-Mails. Sind auch irgendwo archiviert, kann ich in unterschiedliche Ordner einsortieren, klappt wunderbar. Geht dann vielleicht auch irgendwie in einem Team gut. Kann ja sich auch irgendwie eine Mailingliste einrichten. Problematisch wird es dann irgendwie, wenn ich dann einen E-Mail-Ordner habe und irgendwie x-tausend Mails habe mit Sachen, die ich erledigen möchte. Ich bin halt gut und mir fallen viele Sachen ein. Und dann möchte ich irgendwie raussuchen, was ist denn da jetzt gerade irgendwie wirklich wichtig? Auf was sollte ich irgendwie meine Arbeitskraft konzentrieren? Und was hat irgendwie noch einen Augenblick Zeit? Blöd ist auch, wenn man irgendwelche Kommunikationspartner hat und die brechen dann irgendwie die Diskussionsfäden in den E-Mails um. Sprich irgendwie, ich habe zwar alle meine Mails in einem schönen Ordner, die ich irgendwann abarbeiten muss, aber die Diskussionen um irgendwie einen bestimmten Fehler oder ein Feature, das man vielleicht mal implementieren möchte, sind an 17 Stellen verteilt. Das ist unschön. In anderes unschöne Sache ist, wenn Sie einfach nur E-Mails haben, wird es früher oder später passieren, dass irgendjemand vergisst, eine entsprechende Kopie zu erstellen oder eine Mail weiterzuleiten, dass irgendwelche andere Ihrer Projektpartner nicht mehr auf dem Laufenden sind. Ich glaube, für solche Sachen hat sich irgendwie das Wort Busfaktor etabliert. Das ist irgendwie der Busfaktor eines Projekts ist die Anzahl der Leute, die von einem Bus überfahren werden können, ohne dass das Projekt stehen bleibt. Idealerweise sollte der Busfaktor eines jedes Projekts natürlich größer als 1 sein. Das heißt dann natürlich auch, dass Sie irgendwie dafür sorgen müssen, dass die anderen Leute entsprechend informiert sind oder sich nach endlich langer Zeit irgendwie informieren können, was denn gerade so ansteht. Andere lustige Ideen, die ich so bei uns an der Uni gesehen habe, es gab irgendwie eine Wiki-Seite, wo das alles irgendwie immer eingetragen wurde. Ähnlich effektiv wie die E-Mails, man kann auch nicht wirklich sortieren, diskutieren und so weiter. Es gab irgendwelche Zettel, die an Tafeln oder Pinnwänden hingen. Es gab irgendwelches Geschmiere auf Whiteboards, was dann zu einem ähnlichen Effekt geführt hat wie bei den Post-it-Zetteln. Wenn man mit Whiteboard-Stiften auf ein Whiteboard schreibt und das 4 Jahre lang stehen lässt, dann geht es nicht mehr runter. Andere lustige Ideen waren auch dann vornehmlich in Projekten, die von einer Person gemacht wurden. Ja, wenn E-Mail halt nicht gut funktioniert, dann chatte ich mir das selbst, dann instant message ich mir das selbst, dann habe ich es ja auch. Wenn ich dann nach Hause gehe, dann öffne ich da irgendwie mein Skype, IRC, sonst was und dann sehe ich es ja auch wieder alles, was ich zu tun habe. Ist irgendwie noch schlimmer als E-Mails. Und bei all diesen Verfahren, die man sich so irgendwie ausdenken kann, wird es vermutlich nicht lange dauern, bis es irgendwann schief geht, auch wenn es irgendwie, wenn man alleine arbeitet, vielleicht eine Zeit lang gut geht. So viel dann mal zur Motivation. Also wir wollen irgendetwas, was uns das alles abnimmt. Und das Ganze soll dann irgendwie nicht so sein, dass wir viel Zeit mit der Verwaltung verschwenden, oder? Das war andersrum gefragt. Die meisten hier im Raum werden wohl irgendwie Softwareentwickler sein. Wir haben wohl wenig Lust, irgendwie viel Zeit damit zu verschwenden, Fehler zu verwalten. Ist okay. Ich muss mich nicht in der Dunkelheit verstecken. Darf auch gerne hell sein. Ja, Zeitaufwand. Ich meine, Entwickler, die wollen nicht irgendwie erst irgendeine komplizierte Software lernen, um dann herauszufinden, wie sie einen Fehler in ein System eintragen können, den sie dann in 5 Minuten später beheben, wo dann der Verwaltungsaufwand mehr Zeit kostet als das Beheben des Fehlers. Ist ja nicht effizient. Die meisten Menschen werden wohl entwickeln wollen. Wenn man sich das dann so anguckt und überlegt, dann braucht man irgendwie ein System, das ist einfach. Ich muss nicht ein 200-seitiges Handbuch lesen können, um das System erstmal zu installieren und benutzen zu können. Das soll einfach so funktionieren. Soll irgendwie leicht zu bedienen sein. Idealerweise ohne, dass ich ein Handbuch benutzen kann oder das Handbuch nur für irgendwelche speziellen Funktionen brauche. Es soll mir die lästige Arbeit möglichst einfach machen, nämlich irgendwie das Verwalten der ganzen Fehler. Entschuldigung. Es soll aber nicht eben zu einem wirklich merkbaren Zeitoverwert führen. Und damit das Ganze auch von den Leuten benutzt wird, meine, der eine oder andere mag sich ja vielleicht vorstellen, wenn man irgendwie an der Universität eine Arbeitsgruppe, die schon ewig lang einen bestimmten Arbeitsauflauf hatten, ein neues System einführt, dann muss man irgendwie dafür sorgen, dass dieses neue System auch irgendwie von den Leuten, die es benutzen sollen, auch akzeptiert wird. Dazu muss es einen deutlich erkennbaren Nutzen für die haben. Wenn sie irgendwie ein, was weiß ich, Bugzilla, ein sonst was einführen, was zwar theoretisch in der Lage ist, das Ganze zu verwalten, was sie da machen wollen, aber den Leuten erstmal nichts bringt, außer dass der Chef vielleicht gucken kann, wie viele Bugs gemeldet worden sind, dann werden die das nicht benutzen. Es ist schön, dass sie es haben, aber sie werden es einfach nicht benutzen. So. Jetzt, wo wir in etwa wissen, was das Problem ist, was wir wollen, so der kurze Lösungsansatz, der sich bei uns an der Arbeitsgruppe relativ gut etabliert hat. Als wir das damals angefangen haben, haben wir uns verschiedene Systeme angeguckt, unter anderem auch Mantis und Request Tracker, sind dann aber doch irgendwie bei eben diesem Track stehen geblieben, das ich Ihnen jetzt vorstellen möchte. Unter anderem darum, weil es eben gerade unseren Anforderungen entsprochen hat. Es hat irgendwie ein Bug-Tracking-System und so ein bisschen was von im Sinne von Projektmanagement. Nichts wirklich Etabliertes, aber Ansätze davon sind vorhanden. Es hat irgendwie die ganzen essentiellen Features, die wir brauchen. Ich kann halt meine Fehler haben, ich kann sie von irgendwelchen Leuten gemeldet bekommen, die stehen dann alle schön zentral. Ich kann dann diese ganzen Fehler mit meinen anderen Projektleuten diskutieren, Lösungsansätze, Lösungsvorschläge oder sowas. Ich kann Prioritäten setzen. Was ist denn wichtig und was kann durchaus in einen Folgeauftrag verschoben werden? Und ich kann auch so ein bisschen definieren, meine Version 2.0 soll die folgenden Features alle haben. Dann irgendwie beobachten, wie nah ich denn an dieser Version 2.0 bin. Das werden wir dann später noch so ein bisschen sehen. Gleichzeitig sorgt Track aber dafür, dass es eben nicht wirklich stört. Die Arbeit mit Track läuft so fast schon nebenbei. Man muss sich nicht wirklich intensiv damit beschäftigen. Werden wir nachher noch so ein bisschen sehen. Und daher stört es nicht wirklich. Das führt dann halt dazu, dass unsere Entwickler viel Zeit fürs Wesentliche haben und dann halt auch glücklich mit der ganzen Anwendung sind. Was ich noch erwähnen sollte ist, Track, die Software, die wir einsetzen, ist relativ gut durch Plugins erweiterbar, wenn man mehr braucht, als irgendwie ein Basisset vorhanden ist. Was eine kleine Einschränkung ist, ist, dass Track im Augenblick nur in Englisch verfügbar ist. Übersetzungen, Unterstützung für Übersetzungen, auch in die deutsche Sprache, sind, glaube ich, erst für Version 0.1.2 geplant. Aber wann die dann irgendwie rauskommt, das weiß ich leider gerade nicht. So, damit verwalten wir. Dazu brauchen wir noch so ein bisschen Versionskontrolle. So ganz blöd gefragt. Wer weiß denn nicht, was ein Versionskontrollsystem ist? Klasse. Dann können wir da ganz schnell drüber gehen. Wir können gemeinsam in einer Gruppe entwickeln oder alleine. Wir können Dateien ändern und uns gegenseitig. Blablabla. Okay, kommen wir zum Wesentlichen, das wäre das Unterste. Von Haus aus kann Track sehr gut mit Subversion umgehen, mit der Versionskontrolle. Andere Systeme, Git, Mercurial, CVS, Bazaar meine ich auch, lassen sich über irgendwelche Plugins hinzufügen, sodass man die dann auch benutzen kann. Kann ich aber leider nichts zu sagen, weil wir benutzen Subversion. Unter anderem darum, weil man das jetzt irgendwelchen nicht ganz so Linux-affinen Benutzern erklären kann, wie es funktioniert, die das dann mit einer schönen bunten GUI auch passend bedienen können. So. Jetzt ein ganz klein bisschen was zu Subversion. Eigentlich wollte ich jetzt das hier sagen. Der Herr Schade, der hier vorne sitzt, hat nämlich gleich im Anschluss einen Vortrag, der las ich, hat dann einen Vortrag, da las ich irgendwie so ein bisschen, als wäre er eine Einführung in Subversion. Er hat mir gerade erklärt, dass das nicht ganz so ist. Weil es natürlich ein bisschen blöd ist.
Ich kann auch etwas mehr dazu erzählen.
Das ist sehr gut. Dann machst du das. Weil wir haben es irgendwie geschafft, den ganzen Vormittag irgendwie aneinander vorbeizulaufen, auf der Suche nach uns, um uns mit unseren Vorträgen abzustimmen. Und haben uns jetzt gerade eben erst getroffen. Aber okay, so ein bisschen was werde ich dazu auch zeigen und erklären. Den Rest übernimmt er dann. Was ich nur noch mal ganz kurz erklären wollte, was wirklich wichtig ist, ist, wenn Sie Subversion benutzen, dann machen Sie es bitte auch richtig. Das heißt, wenn Sie irgendwelche Commit-Messages benutzen, um Ihre Änderungen zu beschreiben, dann machen Sie das sinnvoll. Zählen Sie irgendwie nicht auf, was Sie geändert haben. Das kann mir mein SVN-Client anzeigen. Kann mir zeigen, dass Sie irgendwie in Zeile 117 einen Variablennamen geändert haben oder etwas ähnliches. Oder in Zeile 212 irgendwelchen Text eingefügt haben. Beschreiben Sie in Commit-Messages, was Sie Ihre Änderungen bewirken sollen. Dann kann ich das vielleicht auch irgendwie eher verstehen und mit Ihren Änderungen leichter in Einklang bringen. Zweiter Tipp, machen Sie sozusagen atomare Änderungen. Was ich unter atomaren Änderungen verstehe, mangels besseren Worts, ist, dass Sie irgendwie in einer Änderung, die Sie an den Server schicken, nicht unterschiedliche Themengebiete abgreifen. Wenn Sie beispielsweise in Ihrem Quellcode irgendeinen Fehler beheben, also ich Schleifenvariable zählt 1 zu weit, gleichzeitig feststellen, in der Quellcode-Dokumentation sind auch ein paar Tippfehler drin, dann ist es meiner Meinung nach sinnvoll, das in 2 Commits aufzuteilen. Erleichtert einem dann später irgendwie das Sichten einzelnen Fehler, der einzelnen Änderungen, die so in der Historie so durchgelaufen sind. Und erleichtert auch irgendwie Ihren Kollegen, das Ganze irgendwie zu verstehen. Beispielsweise, bleiben wir bei dem Beispiel, ich habe irgendwie einen Fehler mit einer Schleifenvariable, einen Fehler, der behebt irgendwelche, eine Änderung, die behebt irgendwelche Tippfehler in der Dokumentation. Die Leute, mit denen ich im Projekt arbeite, werden dann, wenn ich das in 2 Commits aufteile, vielleicht nicht so sehr ein Auge auf meine Korrekturen der Tippfehler in der Dokumentation haben, weil sie mir schon zutrauen, dass ich Kommasetzungen machen kann. Werden aber vielleicht doch irgendwie eher darauf schauen, ob ich die Änderungen mit der Schleifenvariable richtig gemacht habe, weil ich mich hier schon 3-mal vertan habe. Wenn ich das irgendwie ein bisschen trenne, können das meine Kollegen viel besser nachverfolgen. Und der letzte Tipp, den ich Ihnen geben möchte, ist, dass Sie so viel wie möglich Tags oder Label erzeugen. Das ist unheimlich praktisch, wenn Sie auf eine bestimmte Version mal zugreifen wollen. Beispielsweise eine bestimmte Version, die Sie vor 2 Monaten mal einem Kunden gegeben haben. Dann irgendwie anhand der SVN-History durchzugucken, welche Revision war denn zu diesem Zeitpunkt gerade aktuell und dann diese Version auszuchecken, wenn Sie die dann mal irgendwie brauchen, weil Ihr Kunde zu exakt dieser Version einen Kommentar abgegeben hat, ist ein bisschen mühsam. Deshalb mein Tipp, erzeugen Sie viele Tags oder Label oder was das entsprechende Konstrukt ist. Das war jetzt alles, was ich zu Subversion sagen wollte. Ein bisschen was werde ich gleich noch zeigen, wenn wir dann soweit sind, dass wir auch das Ganze mal benutzen können. So. Oh, Entschuldigung, habe ich vergessen. Ich hatte noch ein paar Beispiele zu guten und schlechten Commit-Messages. Wie ich schon sagte, man sollte nicht irgendwie beschreiben, was man geändert hat, sondern warum man es geändert hat und was man damit bewirken möchte. Es gibt dazu auch einen interessanten Blog-Eintrag, der das alles gut begründet und noch diverse Beispiele gibt. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema, nämlich zu Track. Track Track ist relativ einfach zu installieren. Sie brauchen ein installiertes Python. Sie brauchen ein bisschen Plattenplatz, wo Track dann seine Daten ablegen kann. Das ist so, je nachdem, wie viel Sie halt verwalten wollen, irgendwo im Megabyte-Bereich. Das Track-System, das wir bei uns an der Uni einsetzen, belegt, glaube ich, gerade mal 125 Megabyte Speicher. Das ist also durchaus akzeptabel. Es gibt im Wesentlichen drei Arten, das Ding dann zu installieren und laufen zu lassen. Zum einen können Sie Track als Standalone-Server laufen lassen. Falls Sie irgendwie noch keinen Apache auf dem entsprechenden Rechner laufen lassen haben, ist das natürlich gut. Sie können es irgendwie per CGI laufen lassen oder per ModPython. Unserer Erfahrung nach hat es sich bewährt, ModPython zu verwenden. Wir hatten einfach den Eindruck, dass es dann etwas schneller läuft und auch ziemlich einfach zu konfigurieren war. Soweit ich weiß, ist Track bei den meisten Linux-Distributionen bereits schon irgendwie als Paket vorhanden. ModPython, soweit ich weiß, auch. Sollte das bei der Distribution, die Sie verwenden, nicht vorhanden sein, habe ich am Ende noch einen Link, in dem sehr detailliert erklärt ist, wie man Track aus den Sourcen installiert. Wenn es dann sein muss, können Sie den dann befolgen. Ist einfach, funktioniert einfach so, indem man die entsprechenden Schritte befolgt. Deshalb werde ich jetzt nicht darauf eingehen, wie man das irgendwie aus dem Source installiert. Ich traue Ihnen zu, dass Sie das dann schon selbst schaffen. Was ich so ein bisschen noch besprechen möchte, ist, wie man dann die Konfiguration macht. Als erster Schritt, so haben wir das zumindest gemacht, ist es eben dieses Python-Modul in der Apache-Konfiguration zu aktivieren. Ist bei meiner bevorzugten Distribution standardmäßig der Fall, wenn man das Modul installiert. Sonst muss man dann einfach so eine Load-Module-Anweisung in die Apache-Konfiguration eintragen. So. Wenn man das gemacht hat, kann man irgendwie dem Apache-Server mitteilen, wo er denn seine, wie er das mit dem Track handhaben soll. Das ist, habe ich hier vielleicht irgendwie einen Laserpointer oder sowas? Okay. Naja, ist im Prinzip recht einfach. Diese Anweisung hier teilt dem Apache mit, es gibt irgendetwas, das soll auf /track reagieren. Das Ganze wird irgendwie von Python behandelt. Es gibt da ein Python-Modul, das dafür zuständig ist. Das Ganze braucht irgendwie zwei Parameter. Naja, der eine Parameter sagt ihm, wo sich denn mein Track-Projekt mit seinen Daten befindet. Der andere Parameter sagt Track, welche Basis-URL er benutzen soll, wenn er dann selbst Links zusammenbastelt. Der Parameter hier unten dient dann lediglich nochmal dazu, Track zu sagen, wo es temporäre Dateien handhaben kann. So sieht die Konfiguration aus, wenn Sie ein einzelnes Track-Projekt haben. Wenn Sie auf Ihrem Rechner mehrere Projekte haben wollen, für verschiedene Subversion-Repositories beispielsweise, sieht das ein bisschen anders aus. Dann ändert sich diese dann ändert sich halt die Zeile, wo wir gesagt haben, wo die Track-Repositories liegen. Eben habe ich Ihnen ja hier definitiv einen Pfad gesagt, wo noch irgendwie CLT 2007 stand. So beispielsweise, wenn ich ein Projekt habe für den Chemnitzer Linux-Track 2007, hier sage ich ihm jetzt nur noch irgendwie das Hauptverzeichnis und er soll dann sich dann den Rest irgendwie angucken. So, 25. Das gucken wir uns vielleicht auch gerade mal kurz an. Jetzt wissen Sie auch, was meine bevorzugte Linux-Distribution ist. Ups. So. Site enabled. So. Das ist jetzt hier so eine ganz stinknormale Default-Apache-Installation, wie sie eben wenn meine Debian-Distribution vorhanden ist. Und wenn ich hier jetzt rausgehe, kann ich das, glaube ich, auch einfach gleich mal rüber copy-pasten. So. Und hier dann eintragen. Na, fast. So. Was ich dann noch machen sollte, ist das irgendwie ein bisschen für Sicherheit zu sorgen, wie man sich bei diesem Track-System anmelden kann. Das kann ich mit dieser Zeile machen. Zum Beispiel. Hier ist jetzt für den Apache-Server, es gibt da irgendwie eine Passwortdatei und wenn ich auf diese URL da oben drauf gehe, dann muss ich mich halt erstmal authentifizieren. So, das kann ich auch gerade mal rüber kopieren. So. Einfach einfügen. Location. So. Und dann natürlich den Apache neu starten. So. Das war die Konfiguration des Apache. Mehr muss ich jetzt nicht mehr machen. Der weiß das jetzt schon. Wenn ich hier jetzt auf meinen Track zugreifen will, sollte mir Track jetzt irgendwie eine Liste von Projekten anbieten, die da lokal gehostet werden. Da ich noch kein Projekt eingerichtet habe, wird das vermutlich eine leere Liste sein. So hoffe ich denn. So, dort einen Augenblick und... Das ist jetzt der Vorführeffekt, der daran liegt, dass dieses Verzeichnis, das ich ihm vorhin gesagt habe, dieses srv.track gar nicht existiert. Also er versucht jetzt nachzugucken, welche Projekte es gibt und greift sozusagen ins Klo. So, jetzt erstelle ich das mal und jetzt sollte er eine leere Liste anzeigen. Gut. So. Jetzt haben wir es installiert, das ist natürlich ein bisschen langweilig. Wir wollen uns das jetzt noch natürlich ein bisschen benutzen. Das ist recht einfach. Zunächst mal erstellen wir mal ein Subversion-Repository. So. Da muss ich auch erstmal wieder so ein Verzeichnis erstellen. Und du kannst mit einem passenden Plugin auch was anderes benutzen. Habe ich nie wirklich ausprobiert. Aber er wird uns auch gleich fragen, was für eine Versionskontrolle wir benutzen. So, da war eine Frage, ja?
Also zu der Frage eben noch, ich setze das auch ein mit JIT und das funktioniert auch wunderbar. Aber was ich fragen wollte, deine Konfiguration ist doch jetzt eigentlich ziemlich unsicher.
Ja.
Als Authentifizierungsmechanismus die Spacing ein, was ja eigentlich Klartext übertragen ist.
Ja, ich mache es auch ganz normal über HTTP.
Ja.
Aber... Digest, ja.
Und das dann nochmal über
HTTPS. Das wäre dann natürlich sicherer. Hätte hier ein bisschen mehr Aufwand erfordert. Klar, ich wollte hier irgendwie die Base machen. Aber das, genau. Eigentlich sollte es so machen. Ich würde es begrüßen, wenn alle Authentifikationen über HTTPS und entsprechend sicher erfolgen würden. Und natürlich mit sicheren Zertifikaten. Dazu gibt es, glaube ich, auch noch einen interessanten Vortrag. Weil jetzt so für die Vorführung, wo ich es einfach nur privat benutze, reicht das. So, ich wollte gerade ein Subversion-Repository erstellen, genau. Hat fast geklappt. Ach so. Ja, das ist blöd, wenn man aus Slides copy-pastet die svn-admin-create. So. Muss halt beim Copy-Pasten aufpassen, sage ich unseren Studenten auch immer. So. So. Ich habe mein Subversion-Repository. Ich muss mir da noch passende Zugriffsrechte setzen. Ich mache jetzt bewusst mal etwas, was Sie niemals machen sollten. Ich gebe jetzt einfach mal allen auf diesem Rechner Schreibzugriff. Das ist etwas, was Sie bitte nie ausprobieren. wird jetzt aber erstmal funktionieren. Sie zu Hause würden abhängig davon, wie Sie auf Ihr Subversion-Repository zugreifen, sich natürlich etwas Besseres ausdenken, um das entsprechend sicher zu machen. Sie sollten halt nur darauf achten, dass der Apache, der Benutzer, unter dem Ihr Apache läuft, in jedem Fall dieses Repository lesen können muss, wenn Sie das mit Track benutzen wollen. Rest ist jetzt erstmal egal. Und hier für Vorführzwecke reicht es ja, wenn mal jeder reinschreiben darf. Ich bin sowieso nicht im Netz. So, Punkt 1 erledigt. Dann erstellen wir mal so ein kleines Track-Projekt. Beispielsweise unter dieser Adresse. Das ist ja auch die, die wir vorhin in den Apache-Server eingetragen haben. Track-Admin, der Pfad dahin. So. Jetzt kommen wir auch zu dem Punkt, wo er mich gleich fragen wird, welche Versionskontrolle ich einsetzen möchte, nachdem ich irgendwie einen Namen eingegeben habe. Track selbst speichert seine Sachen in einer kleinen Datenbank. Standardmäßig halt in so SQLite. Das ist eine Datenbank-Engine, die benutzt halt eine einzelne Datei. Wenn Sie wollen, können Sie auch MySQL oder PostgreSQL benutzen. Wenn Sie viel vorhaben, ist es recht praktisch. Jetzt zum Ausprobieren reicht es ja erstmal so machen. Jetzt fragt er mich, welches Repository ich benutzen möchte. Ich habe ja ein Subversion-Repository eingetragen. Jetzt muss ich ihm hier noch den Pfad eintragen, damit er sich die entsprechenden Informationen holen kann. SVN, CLT, wie hatte ich es genannt, 2009 oder 09? 2009 da oben, ja. So. Jetzt sind wir praktisch fertig. Wir sehen hier auch noch, er hat hier diverse Sachen aus einem Template kopiert. Track selbst bringt auch noch meine eigene kleine Wiki-Engine mit, die er jetzt halt irgendwie so mit diverser Dokumentation zu Track gefüllt hat. Wenn Sie wollen, können Sie Track auch sagen, es soll da Ihre eigenen Templates benutzen. Das ist dann was für einen fortgeschrittenen Kurs. So. Wir merken uns auch mal kurz, dass er mir hier sagt, dass es da eine Konfigurationsdatei für dieses Projekt gibt, die ich später vielleicht noch irgendwie anpassen will. So. Eine Sache habe ich noch vergessen. Ja. Ich brauche auch wieder irgendwelche Zugriffsrechte auf dieses Track-Projekt. Wie gesagt, hier muss der Apache-Webserver auch mindestens drauf schreiben können. Ich hoffe, Sie verzeihen mir, wenn ich das jetzt mal wieder aus Zeitmangel etwas dreckig mache. Assetbus, read-write-execute, serve, Track, CLT. So. Ist nicht nützlich. Ich werde es auch gleich nach dem Vortrag wieder löschen. Glaubt mir, an der Uni habe ich das natürlich auch sinnvoll gemacht. So. Achso ja, und die Passwortdatei noch erstellen. So. Wie ich mich gleich noch irgendwie authentifizieren kann. So, jetzt habe ich erstmal alles gemacht, was ich so brauche. Das machen wir vielleicht gleich erstmal. Erstmal gucken wir jetzt mal hier. Hier wird jetzt mein kleines Projekt auftauchen. Wenn ich hier jetzt so drauf gehe, dann sehe ich auch schon, ich habe einen Track installiert. Im Augenblick bin ich nicht eingeloggt und habe halt so die Default-Rechte. Ich kann mir ein bisschen was angucken. Track selbst hat auch diverse Rechte, die man relativ feinkörnig verteilen kann. Die kann ich mir mit diesem Befehl hier anzeigen lassen, wenn ich ihn in eine Zeile schreibe. Und nebenbei bemerkt, stellen Sie auch fest, Track kann man fast vollständig von der Kommandozeile administrieren. Wenn Sie also viele, viele Projekte haben, ist das unheimlich praktisch, weil Sie sehr, sehr viel skripten können. Aber wir werden dann auch gleich sehen, dass man das meiste auch über das Web-Interface einstellen kann. Ich wollte ins Track, in mein Track-Projekt. So. Permissions. Permission List. So. Hier sehen wir so ein bisschen so die Standardrechte, die Track von Haus aus mitbringt. Wenn ich mich nicht eingeloggt habe, darf ich mir so ziemlich alles angucken. Wenn ich mich authentifiziert habe, darf ich zumindest mal Tickets erstellen und verändern und im Wiki Seiten erstellen und verändern. Die ganzen anderen Rechte sehen wir hier unten. Insbesondere interessant für den Anfang sind erstmal die ganzen Rechte, die irgendwie auf Admin enden, weil die dann halt entsprechend heißen, dass ich ziemlich viel darf. So. Achso, ja, ich wollte mir die Rechte jetzt auch geben. So. So, wenn ich mich hier jetzt einlogge, Nano. Ah, Entschuldigung, ich habe einen Fehler in meiner Apache-Konfiguration. Die Zeile hier, die ich hier eingefügt habe mit Track Login, die funktioniert nur, wenn Sie ein einzelnes Projekt haben. Ansonsten müssen Sie das beispielsweise auf das ganze Track-Projekt machen oder entsprechend mit Regular Expressions. Machen wir es einfach mal so. So. Jetzt muss ich mich also einloggen. Mit dem richtigen Passwort. Und sehe jetzt, dass ich hier ein bisschen mehr kann. Da ganz rechts oben ist jetzt so eine Admin-Spalte hinzugekommen, die ich ja vorher nicht hatte. Ich habe hier auch eine Few-Tickets-Seite und eine Roadmap bekommen. Für den Anfang am interessantesten ist ja erstmal so die Admin-Sache, was man sich so alles einrichten kann. Beispielsweise auch die Permissions, die ich eben noch auf der Kommandozeile vergeben habe. Kann ich jetzt, wenn ich erstmal einen User habe, der sich authentifiziert hat und die entsprechenden Rechte hat, auch hier einlegen. Wir merken uns auch mal so im Hinterkopf, es gibt Components und Milestones. Track lässt es zu, ziemlich viel selbst zu konfigurieren und an die eigenen Bedürfnisse anzupassen. Kommt aber mit relativ brauchbaren Standardwerten vor. So. Im Augenblick habe ich noch zwei unterschiedliche Sachen. Ich habe mein Subversion Repository und ich habe mein Track-Projekt. Im Augenblick arbeiten die noch nicht wirklich zusammen. Wenn ich das möchte, kann ich Subversion einen sogenannten Post-Commit-Hook unterschieben, der bei einer Änderung meinen Track aktualisiert. So diese normalen Sachen wie Browse Source Code oder irgendwie angucken, was sich so alles passiert hat, das kann Tracker auch ohne diesen Post-Commit-Hook. Aber wir werden gleich sehen, ich kann beim Subversion-Commit die Commit-Message scannen lassen und dann bestimmte Aktionen in meinem Track-Projekt auch auslösen. Beispielsweise das Schließen von irgendwelchen Tickets. Das zeige ich auch noch ganz kurz. Wo man dieses schöne Post-Commit-Hook-Skript steht dann am Ende in den Slides. Da keine Sorge. So. Die Sachen, die hier drin stehen, werden also von Subversion ausgeführt, wenn man einen Schreibzugriff macht. So, kennen ja viele von diesen Mailinglisten, auf denen alle Subversion-Änderungen landen. Wir tragen hier jetzt ein kleines Skript ein, das ich hier mal lokal installiert habe. Das ist nicht in allen Standardinstallationen dabei. Aber wie gesagt, ich habe noch einen Link, wo man das herunterladen kann. Wie man das einträgt, steht auch netterweise gerade am Anfang dieses Skriptes. In dieser Zeile. In diesen drei Zeilen, Entschuldigung. So. Wo ich hier den Pfad zu meiner Track-Umgebung einstellen muss. Also SRV, Track, CLT 2009. Und hier den Pfad eben zu dem Skript. So. Funktioniert das auch alles? Mal gucken, nicht, dass ich mich jetzt mit dem Pfad vertan habe. CLT 2009, okay. So. Jetzt kann man wirklich anfangen. Beispielsweise fangen wir einfach an und checken erstmal unser Repository aus. So, da wir es gerade erst erstellt haben, ist es natürlich auch noch leer. Also legen wir mal eine Datei ein. Und fügen sie dem Repository hinzu und schicken das in unser Repository. So. Überraschenderweise, in dem Timeline-Button wird jetzt natürlich auftauchen, dass es da ein Change-Set gab. Überraschenderweise wird auch der Source jetzt irgendwie funktionieren und mir anzeigen, dass es da Dateien gibt. Das Schöne ist, dass ich auf die einzelnen Change-Sets, Milestones, Tickets und so weiter auch mit entsprechenden kleinen Wiki-Befehlen referenzieren kann, dass diese Wiki Referenzen auch beispielsweise in den ganzen Kommentaren, Commit-Messages und so weiter funktionieren. Das ist etwas, auf das ich aus Zeitgründen leider nicht mehr eingehen kann. Was ich jetzt aber noch in jedem Fall zeigen werde, ist, dass Sie natürlich auch noch Tickets einstellen können. Ich habe die Uhr im Auge, keine Sorge. Beispielsweise die Testdatei ist ja sinnlos. Hier unten können wir dem Ganzen auch irgendwelche Prioritäten geben. Ich kann das einzelnen Komponenten zuordnen, die ich mir in meinem Admin-Menü konfigurieren kann. Und merken wir uns für gleich, ich kann das auch bestimmten Milestones zuordnen. Muss ich nicht, kann ich aber machen. Wenn ich nicht will, kann ich auch Komponenten und Milestones gleich rauslöschen. So. Aber das Ganze jetzt mal ein bisschen zu parallelisieren, weil ich nur noch 6 Minuten habe. Stellen wir fest, es gibt hier eine Roadmap-Ansicht, die mir für die Milestones, standardmäßig sind es halt Milestone 1, 2, 3, 4, kann mir natürlich nach Belieben auch eigene erzeugen. Gibt es hier so eine Ansicht, die mir in etwa sagt, wie weit ich denn in meinen einzelnen Milestones dran bin. Im Augenblick habe ich beispielsweise ein aktives Ticket für diesen Milestone, ich habe 0 behoben. Macht 0%. Was ich jetzt leider aus Zeitgründen nicht mehr zeigen kann, ist, dass ich diese schönen Fortschrittsbalken, die im Augenblick alle bei mir bei 0% sind, auch nach einzelnen Komponenten dann auflisten lassen kann. Beispielsweise eine Komponente mein Server, eine Komponente mein Client, eine Komponente meine Dokumentation. Und ich mir dann für die einzelnen Komponenten anzeigen lassen könnte, wie weit ich denn da bei den einzelnen Zielen denn jetzt angekommen bin. So, Aber was wir jetzt erstmal machen ist, als erstes mal entfernen wir den sinnlosen Text. Das Schöne ist jetzt, wenn ich hier unten dieses refs hash 1 hinschreibe, dann ist das ein Keyword, auf das dieser Subversion Commit Hook, dieser Subversion Post Commit Hook, den ich ja gerade eingerichtet habe, reagiert. Der wird jetzt feststellen, ah ja, das ist eine Referenz auf das Ticket 1 und mir hier drüben in meiner Ansicht flupp, beim Ticket diesen Kommentar anzeigen. Hier unten. Also meine Entwickler sind jetzt in der Lage, die Tickets immer auf dem aktuellen Stand zu halten und müssen noch nicht mal irgendwie einen extra Aufwand machen. Sie müssen nur eine extra Zeile in dieser Version Commit Message tun. Und natürlich können wir auch so ein Ticket dann löschen. So, ich mache jetzt meine sinnfreie Commit-Message. Sie wissen ja, was ich davon halte. Und überraschenderweise kann ich auch ein Ticket schließen. So. Plunk. Sollte ich hier die Nachricht sehen? Genau. Der Status changed from new to closed. Und hier oben in der Übersicht ist es auch als closed angezeichnet. Das Schöne ist jetzt, dass jetzt auch meine Roadmap wunderbar positiv aussehen sollte mit einem riesig großen grünen Balken. Exakt. Wunderbar. Wir sind fast fertig mit unserem Milestone. Wie gesagt, Track hat auch noch die Möglichkeiten, dass Sie die einzelnen Komponenten definieren können und die Milestones, um sich halt zukünftige Ziele zu setzen. Sie können auch einzelne Versionen einrichten und dann Tickets, Fehler bestimmten Versionen zuordnen. Dann jeweils die Übersicht behalten, welche Version von welchem Fehler betroffen ist. Aus Zeitgründen zeige ich das jetzt gerade mal nicht mehr. Was ich aber noch ganz kurz erwähnen möchte, ist, dass Track leider nicht schlau genug ist, sich die Versionen und Komponenten von selbst anhand ihrer Subversion, anhand des Verzeichnislayouts in ihrem Subversion-Repository selbst zu extrahieren. Das müssen Sie hier manuell in diesem Admin-Menü machen. Oder Sie schreiben sich ein verdammt schlaues Skript, dass das von selbst macht. So, zurück zu meinen Folien. Ja, wie gesagt, es gibt auch noch diese Konfigurationsdatei, der Sie ein paar Sachen anpassen können, die nicht im Webinterface gehen. Sie können beispielsweise auch noch einen Mail-Server definieren und dann automatisch bestimmten Leuten Mails schicken lassen, wenn neue Tickets reinkommen, wenn sich da irgendetwas ändert. Kann man alles, muss man nur in der Konfigurationsdatei einstellen, ist sehr gut dokumentiert, obwohl Track eine ziemlich niedrige Versionsnummer hat. So. Na, ich möchte jetzt die nächste Slide. So. Gut, das habe ich ziemlich alles gezeigt. So ein bisschen was noch für Fortgeschrittene. Ja, das reicht noch. Sie können sich hier in der View Ticket sind schon ein paar Reports vorgefertigt. Das Schöne ist, da das einfach nur ein paar Datenbank-Queries sind, wie man hier sieht, können Sie sich das auch irgendwie, sofern Sie SQL sprechen, entsprechend anpassen, eigene Reports erstellen oder die vorhandenen Reports anpassen. Können Sie alles machen, wenn Sie so ein bisschen SQL können. Ist nicht so schwer. So, und was ich auch erwähnt hatte, es gibt tonnenweise Plugins für Tracks, die das Ganze noch um zusätzliche Features erweitern. Sei es um die Unterstützung für Git, Bazaar oder sonst was. Oder sei es für irgendwelche zusätzlichen Features, wie beispielsweise, dass Sie zeitliche Aufwandsabschätzung zu bestimmten Tickets machen können und dann auch tracken können, wie weit Sie denn zeitlich gesehen sind. Diese Angaben sind ja rein prozentual. So, Zusammenfassung in 55 Sekunden. Wenn wir irgendwie zuverlässig unsere Software entwickeln wollen, brauchen wir irgendwie ein System, das uns hilft, nichts zu vergessen und den Überblick zu bewahren. Insbesondere, wenn man nicht allein im stillen Kämmerlein entwickelt, sondern in irgendwelchen Teams. So ein System sollte möglichst wenig administrativen Overhead haben, damit es die Leute auch benutzen. Meiner Meinung nach erfüllt Track diese Kriterien relativ gut. Konnte ich leider nicht ganz so detailliert zeigen. Muss ich mich für entschuldigen, meine zeitliche Planung war nicht wirklich perfekt. Nächstes Mal mache ich es besser. Aber ich bin noch eine Weile da, solltet ihr irgendwelche Detailfragen haben, können wir das auch gerne noch durchgehen. So. Optionale Funktionalitäten sind Wiki, diese Roadmap-Funktionen und so weiter. Es gibt noch furchtbar viele Plugins und irgendwie brauchen wir auch eine Versionskontrolle, damit wir das benutzen können. Dann bin ich jetzt fertig. Bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Meine Slides werde ich jetzt demnächst noch mit Screenshots, was ich eben direkt gezeigt habe, noch hochladen. Ansonsten können Sie mir auch gerne jetzt oder wenn Sie sich später ergeben, per E-Mail noch Fragen stellen.
Ja, dann erstmal vielen Dank für den Vortrag. Für den sehr demonstrativen Vortrag und ich glaube, so ein, zwei Fragen können wir uns noch leisten.
Unterstützt Track Workflows?
Workflows im Sinne von, wer darf wann ein Ticket verändern und in welchen Status geht es dann über?
Wenn ein Ticket vom Entwickler geschlossen wird, das zum Beispiel noch nicht wirklich geschlossen ist, sondern erst nochmal von demjenigen, der es eingestellt hat, dass der sagen muss, ist wirklich der Fehler ist behoben.
Okay, das haben wir jetzt, glaube ich, eventuell nicht auf der Audioaufnahme gehabt. Workflow im Sinne von, ein Ticket muss beispielsweise, wenn es vom Entwickler geschlossen wird, erst nochmal von demjenigen, der es eingereicht hat, bestätigt werden. Das kannst du mit Track 0, Version 0.11 machen. Ab Version 0.11. Da kannst du diesen ganzen, diesen Lifecycle von den einzelnen Tickets, die es gibt, selbst konfigurieren, inklusive so einer kompletten State Machine, wie die Übergänge von den einzelnen Mehrzahl von Statusen in den nächsten ist. Kannst du mit Version 0.11 machen. Version 0.10 kann das, soweit ich weiß, noch nicht.
So, ja. Also ich möchte nur kurz noch anmerken, es gibt für Eclipse, für die Entwicklungsumgebung, auch ein Plugin, wo man also das Track dann integrieren kann. Da kann man auch direkt dann diese Aufgaben schließen und so weiter, die Tickets schließen. Funktioniert ganz gut, also kann man mal ausprobieren. Nennt sich Mylin. Und dafür gibt es für dieses Mylin-Projekt gibt es ein Plugin für Track.
Also das nur danke für den Hinweis. Komm dann gleich nochmal zu mir zurück, damit ich mir das aufschreiben kann. Das kannte ich noch gar nicht.
Genau, also für weitere Fragen, dann so. Bitte ich das zu verschieben bis nachher. Und wir machen dann hier weiter.